SWR Kultur Hörbuch. Der lange Abschied von Raymond Chandler, Folge 5. Es liest Manfred Zapatka.
Ich fuhr zurück nach Hollywood und fühlte mich wie ein zerkautes Endchen Bindfaden. Es war noch zu früh, um essen zu gehen, und auch zu heiß. Ich stellte den Ventilator an in meinem Büro. Er machte die Luft nicht kühler, nur ein bisschen bewegter. Draußen auf dem Boulevard rauschte endlos der Verkehr. Drinnen in meinem Kopf klebten die Gedanken aneinander wie Fliegen an einem Fliegenfänger. Drei Schüsse und dreimal daneben. Es war nichts dabei herausgekommen, als das Gefühl, zu viele Ärzte gesehen zu haben. Ich rief bei den Waits an. Am Apparat war eine Stimme mit mexikanischem Akzent und sagte, dass Mrs. Wade nicht zu Hause wäre. Ich fragte nach Mr. Wade. Die Stimme sagte, auch Mr. Wade sei nicht zu Hause. Ich hinterließ meinen Namen, er schien ihn ohne Schwierigkeit zu behalten. Er sagte, er sei der Hausdiener. Dann rief ich die Organisation Carney an und verlangte George Peters. Vielleicht wusste er noch ein paar weitere Ärzte. Er war nicht da. Ich hinterließ einen falschen Namen und eine richtige Telefonnummer. Die Herren Wackernitsch und Wali entfielen. Wali war eine Ratte, die zu sehr im Speck saß, um sich noch mit Schnapsleichen abgeben zu müssen. Wackernitsch war ein blutiger Anfänger, ein Hochseilakrobat, der in seiner Praxis ohne Netz arbeitete und alles riskierte. Die Sprechstundenhilfe musste Bescheid wissen. Wenigstens einige seiner Patienten mussten Bescheid wissen. Es brauchte nur einer mal sauer zu werden auf ihn und zum Telefon zu greifen, dann war es mit ihm aus. Dem hätte sich Wade nicht einmal auf 100 Meter genähert, betrunken oder nüchtern. Er war ja vielleicht nicht der allerhellste Kopf auf der Welt. Erfolgreiche Leute sind ja meist alles andere als Geistesriesen. Aber so dämlich konnte er denn doch nicht sein, dass er sich mit Wackernitsch eingelassen hätte. Die einzige Möglichkeit war Dr. Verringer. Er hatte die Räume und die Abgeschiedenheit. Er hatte vermutlich auch die Geduld. Aber das Sepulveda Canyon lag weit weg von Idle Valley. Wo lag der Verbindungspunkt? Wie hatten sie sich kennengelernt? Wenn Dr. Verringer Eigentümer des ganzen Geländes war und einen Käufer dafür hatte, dann hatte er schon mehr als nur den halben Weg zum Wohlstand zurückgelegt. Das brachte mich auf einen Gedanken. Ich rief beim Grundbuchamt an, wo ich einen Mann kannte, der vielleicht bereit war, mir Auskunft über die Besitzverhältnisse im Sepulveda Canyon zu geben. Keine Antwort. Das Grundbuchamt hatte heute geschlossen. Danach fuhr ich heim. Als ich die Haustür aufschloss, fing das Telefon zu klingeln an. »Hier ist Eileen Wade, Mr. Marlowe. Sie wollten, dass ich zurückrufe.« »Nur weil ich mich erkundigen wollte, ob sich bei Ihnen irgendwas getan hat. Ich habe den ganzen Tag Ärzte besucht und mir dabei keine Freunde erworben.« »Nein, tut mir leid. Er ist immer noch nicht wieder aufgetaucht. Ich muss sagen, ich mache mir allmählich doch immer größere Sorgen. Sie können mir dann wohl auch nichts Neues berichten.« Ihre Stimme klang leise und niedergeschlagen. »Unser Bezirk hier ist groß und dicht bevölkert, Mrs. Wade. Heute Abend sind es 4 volle Tage.« »Sicher, aber das ist doch noch gar nicht so lange. Für mich schon.« Sie war eine Weile still. »Ich habe viel nachgedacht, habe versucht, mich an irgendetwas zu erinnern«, fuhr sie fort. »Es muss doch etwas geben, irgendeinen kleinen Hinweis, eine Winzigkeit, die einem vielleicht bloß entfallen ist. Roger redet ja so viel und über so viele Sachen. Sagt Ihnen der Name Verringer etwas, Mrs. Wade?« »Nein, ich fürchte, nein. Sollte er das?« »Sie erwähnten, dass Mr. Wade einmal von einem hochgewachsenen Mann in Cowboy-Kleidung heimgebracht wurde. Würden Sie diesen Mann wiedererkennen, wenn Sie ihn noch einmal sehen, Mrs. Wade?«
»Ich glaube schon«, sagte sie zögernd, »wenn die Bedingungen dieselben wären. Aber ich habe nur einen ganz kurzen Blick auf ihn werfen können. Ist er das, der Verringer heißt?«
»Nein, Mrs. Wade. Verringer ist ein massig gebauter, in mittleren Jahren stehender Mann, der eine Art Gäste-Ranch im Sepulveda Canyon betreibt, oder genauer, betrieben hat. Bei ihm wohnt ein eleganter Modebengel namens Earl, der für ihn arbeitet. Und Verringer nennt sich Arzt, Dr. Verringer.«
»Das ist ja wunderbar«, sagte sie warm.
Haben Sie nicht das Gefühl, dass Sie auf der richtigen Spur sind? Ich kann auch reingefallen sein, und zwar schlimmer als ein ertrunkenes Kätzchen. Ich rufe Sie wieder an, wenn ich was weiß. Ich wollte mich nur vergewissern, dass Roger nicht nach Hause gekommen ist inzwischen und dass Ihnen auch nichts Entscheidendes mehr eingefallen ist. »Ich fürchte, ich bin keine sehr große Hilfe für Sie gewesen«, sagte sie traurig. »Bitte rufen Sie mich jederzeit an, ganz gleich, wie spät es ist.« Ich sagte, das würde ich tun, und wir legten auf. Diesmal steckte ich eine Kanone ein, sowie eine starke Taschenlampe. Die Kanone war ein robuster, kleiner, kurzläufiger 32er mit abgerundeten Patronen. Dr. Verringers netter kleiner Junge konnte ja schließlich noch anderes Spielzeug haben als seinen Schlagring. Und wenn er es hatte, war er mit Sicherheit behämmert genug, auch damit zu spielen. Ich machte mich wieder auf den Weg und fuhr auf der Chaussee so schnell, wie ich's wagen konnte. Es war ein mondloser Abend und es würde schon dunkel werden, wenn ich bei der Einfahrt zu Dr. Verringers Grundstück anlangte. Ich brauchte Dunkelheit. Das Tor war immer noch mit Kette und Vorhängeschloss versperrt. Ich fuhr daran vorbei und stellte den Wagen in einiger Entfernung von der Chaussee ab. Es war immer noch nicht ganz dunkel unter den Bäumen, aber es würde nicht mehr lange dauern. Ich kletterte über das Tor und ging den Hügelhang hinauf und sah mich nach einem Fußweg um. Weit hinten im Tal glaubte ich, eine Schopfwachtel zu hören. Eine Trauertaube klagte lauthals über die Misere des Lebens. Es gab keinen Fußweg, oder jedenfalls konnte ich keinen finden. Und so ging ich zum Tor zurück und folgte mich immer vorsichtig am Rand haltend dem Kiesweg. Die Eukalyptusbäume wichen den Eichen, ich überquerte den Hügelkamm und konnte weit hinten ein paar Lichter sehen. Es kostete mich eine Dreiviertelstunde, bis ich mich hinter dem Swimmingpool und den Tennisplätzen zu einer Stelle vorgearbeitet hatte, von der aus ich auf das Hauptgebäude am Ende des Kieswegs niederblicken konnte. Es war hell erleuchtet und von drinnen war Musik zu hören. Und weiter weg unter den Bäumen zeigte eine andere Hütte ebenfalls Licht. Auf dem ganzen Gelände unter den Bäumen gab es kleine, dunkle Hütten. Ich ging jetzt einen Pfad entlang und plötzlich flammte an der Rückseite der Haupthütte ein Scheinwerfer auf. Ich blieb regungslos stehen. Der Scheinwerfer suchte nach nichts. Er war gerade nach unten gerichtet und warf einen weiten Lichtkreis auf die hintere Veranda und das anschließende Gelände. Dann wurde eine Tür aufgestoßen und Earl kam heraus. Da wusste ich, dass ich am richtigen Ort war. Earl war heute Abend Cowboy. Und ein Cowboy war es gewesen, der Roger Wade das letzte Mal heimgebracht hatte. Earl schwang einen Lasso. Er trug ein dunkles, weißbesticktes Hemd und um den Hals ein gepünkteltes, locker geknotetes Tuch. Er trug einen breiten Ledergürtel mit viel Silber daran und zwei Halfter aus geprägtem Leder, in denen Pistolen mit Elfenbeingriffen steckten. Er trug elegante Reithosen und Stiefel, die Kreuzstichstickereien hatten und wie neu glänzten. Auf seinem Hinterkopf saß ein weißer Sombrero, und etwas, was aussah wie eine geflochtene Silberkordel, hing lose auf seinem Hemd nieder, an den Enden nicht befestigt. Er stand dort allein im Lichtkreis des Scheinwerfers, schwang den Lasso um sich herum, trat hinein und wieder heraus. Ein Schauspieler ohne Publikum, ein großer, schlanker, hübscher Fatzke, der auf Edelcowboy machte und ganz für sich allein eine Show abzog, von der er jede Minute genoss. Earl, der Pistolenheld, der Schrecken von Cochise County. Er gehörte auf eine von diesen Touristenranchen, wo man derart pferdenärrisch ist, dass selbst die Telefonistin bei der Arbeit Reitstiefel trägt. Ganz plötzlich hörte er ein Geräusch, oder er tat jedenfalls so. Der Lasso sank, die Hände rissen die beiden Pistolen aus den Halftern und die gekrümmten Daumen lagen über den Hähnen, so wie die Waffen die Zielrichtung hatten. Er spähte in die Dunkelheit. Ich wagte mich nicht zu rühren. Diese verdammten Kanonen konnten geladen sein, aber der Scheinwerfer hatte ihn geblendet und er sah nichts. Er ließ die Pistolen zurück in die Halfter gleiten, hob den Lasso auf, legte ihn locker zusammen und ging wieder ins Haus. Das Licht ging aus und ich weiter. Ich schlug einen Bogen unter den Bäumen und pirschte mich dicht an die kleine erleuchtete Hütte am Abhang heran. Kein Laut drang heraus. Ich trat an ein Gazefenster und sah hinein. Das Licht kam von einer Lampe, die neben einem Bett auf einem Nachttisch stand. Ein Mann lag flach auf dem Rücken in dem Bett, den Körper entspannt gestreckt, die Arme in Pyjamaärmeln auf der Decke, die Augen weit offen und starr nach oben gerichtet. Er wirkte groß. Sein Gesicht lag halb im Schatten, aber ich konnte sehen, dass er blass war und sich seit einigen Tagen nicht rasiert hatte. Das passte genau. Die gespreizten Finger seiner Hände lagen reglos auf dem Rand des Bettes. Er sah aus, als hätte er sich seit Stunden nicht mehr gerührt. Ich hörte Schritte kommen auf dem Weg an der anderen Seite der Hütte. Eine Gasetür quietschte und dann erschien die massige Gestalt Dr. Verringers in der Tür. Er hatte etwas in der Hand, was aussah wie ein großes Glas Tomatensaft. Er knipste eine Stehlampe an. Sein Hawaii-Hemd schimmerte gelblich. Der Mann im Bett hatte nicht einmal einen Blick für ihn übrig. Dr. Verringer stellte das Glas auf den Nachttisch, zog sich einen Stuhl ans Bett und setzte sich. Er griff nach einem der Handgelenke und fühlte den Puls. »Wie fühlen Sie sich denn jetzt, Mr. Wade?« Seine Stimme klang freundlich und besorgt. Der Mann auf dem Bett gab ihm weder eine Antwort noch sah er ihn an. Er starrte weiterhin an die Decke. Dr. Verringer lehnte sich auf seinen Stuhl zurück. »Ich brauche $5,000«, sagte er gelassen. »Wie schnell könnte denn das passieren?« »Sie haben 650 Eier gekriegt«, sagte Wade garstig. »Dazu mein gesamtes Kleingeld. Was zum Teufel kostet das eigentlich hier in diesem Puff?« »Kleine Fische«, sagte Dr. Verringer. »Ich habe Ihnen doch gesagt, meine Sätze sind gestiegen.« »Aber Sie haben nicht gesagt, dass Sie bis auf den Mount Wilson geklettert sind.« »Streiten Sie nicht mit mir, Wade«, sagte Dr. Verringer barsch. »Sie sind kaum in der Verfassung, mir jetzt komisch zu kommen. Außerdem haben Sie mein Vertrauen missbraucht.« »Ich wusste gar nicht, dass Sie sowas haben.« Dr. Verringer klopfte langsam auf die Armlehnen des Stuhls. »Sie haben mich mitten in der Nacht angerufen«, sagte er. »Sie waren in verzweifelter Verfassung. Sie sagten, Sie würden sich umbringen, wenn ich nicht käme. Ich wollte trotzdem nicht, und Sie wissen auch warum. Ich habe keine Zulassung, in diesem Staat als Arzt zu praktizieren. Ich versuche zurzeit, dieses Grundstück hier loszuwerden, ohne alles zu verlieren. Ich habe Earl, auf den ich aufpassen muss. Und bei ihm kündigt sich wieder ein schlimmer Anfall an. Ich habe Ihnen gleich gesagt, es würde Sie eine große Stange Geld kosten. Sie bestanden immer noch darauf. Und so bin ich dann gekommen. Ich will $5,000. Ich hatte schweres Zeug getrunken und war total weg, sagte Wade. Unter solchen Umständen können Sie einen Menschen nicht beim Wort nehmen. Sie sind bereits verdammt gut bezahlt worden. Dazu kommt, sagte Dr. Verringer langsam, dass Sie Ihrer Frau gegenüber meinen Namen erwähnt haben. Sie haben ihr gesagt, dass ich Sie holen komme. Wade machte ein überraschtes Gesicht. »Ich habe nichts dergleichen getan«, sagte er. »Ich habe Sie überhaupt nicht mehr gesehen. Sie schlief bereits.« »Dann war es bei einer anderen Gelegenheit. Ein Privatdetektiv ist hier gewesen und hat nach Ihnen gefragt. Er hätte ja wohl kaum wissen können, wohin er sich wenden musste, wenn es ihm nicht gesagt worden wäre. Ich habe ihn abgewimmelt, aber vielleicht kommt er wieder. Sie müssen nach Hause, Mr. Wade. Aber zuerst will ich meine $5,000. »Sie sind auch nicht gerade der hellste Kopf auf der Welt, was, Doktor?« »Wenn meine Frau wüsste, wo ich bin, wozu brauchte sie dann wohl einen Detektiv? Sie hätte selber herkommen können. Mal angenommen, es läge ihr überhaupt daran. Sie hätte Candy mitbringen können, unseren Hausdiener. Candy hätte ihr Bübchen schon in dünne Streifen zerlegt, während Bübchen noch am Nachdenken wäre, in welchem Film er heute die Starrolle hat. Sie haben eine garstige Zunge, Wade, und garstige Gedanken. Ich habe auch garstige $5,000, Doktor. Probieren Sie es doch mal, ob Sie an die rankommen.« »Sie werden mir einen Scheck ausschreiben«, sagte Dr. Verringer bestimmt. »Jetzt auf der Stelle. Dann werden Sie sich anziehen und Earl wird Sie nach Hause bringen.« »Einen Scheck?« Wade lachte fast. »Aber sicher werde ich Ihnen einen Scheck geben, mit Freuden. Und wie wollen Sie ihn kassieren?«
Dr. Verringer lächelte ruhig. »Sie meinen, Sie werden ihn sperren lassen, Mr. Wade. Aber das werden Sie nicht tun. Ich versichere Ihnen, das werden Sie nicht tun. Sie fettes Schwein!« schrie Wade ihn an.
Dr. Verringer schüttelte den Kopf.
»In manchen Dingen bin ich vielleicht ein Schwein, aber nicht in allen. Ich bin ein gemischter Charakter wie die meisten Leute.
Earl wird Sie nach Hause fahren. Nichts da, ich kriege schon die Gänsehaut, wenn ich den Lümmel bloß sehe,« sagte Wade.
Dr. Verringer stand sanft auf, langte hinüber und tätschelte dem Mann auf dem Bett die Schulter.
»Für mich ist Earl ganz harmlos, Mr. Wade. Ich habe Mittel und Wege, ihn zu bändigen.«
»Welche zum Beispiel?« fragte da eine neue Stimme, und Earl kam in seiner Roy Rogers-Kluft zur Tür herein.
Dr. Verringer wandte sich um und lächelte. »Halten Sie mir bloß diesen Verrückten vom Leib!« schrie Wade und zeigte zum ersten Mal so etwas wie Furcht.
Earl legte die Hände auf seinen verzierten Gürtel. Er machte ein schafsdämliches Gesicht. Ein leichter Pfeifton kam zwischen seinen Zähnen hervor. Er bewegte sich langsam ins Zimmer.
»Das hätten Sie nicht sagen sollen«, sagte Dr. Verringer rasch und wandte sich Earl zu.
»Schon gut, Earl. Ich werde schon selber fertig mit Mr. Wade. Ich helfe ihm beim Anziehen, während du den Wagen holst und so nah wie möglich an die Hütte bringst. Mr. Wade ist sehr schwach.«
»Und er wird noch viel schwächer werden«, sagte Earl mit pfeifender Stimme.
»Aus dem Weg, Fettsack!«
»Aber Earl...«
Er streckte die Hand aus und griff nach dem Arm des jungen Mannes.
»Du willst doch nicht wieder nach Camarillo zurück, nicht wahr? Ein Wort von mir und...«
Weiter kam er nicht.
Earl ruckte seinen Arm frei und seine rechte Hand fuhr mit einem Blitz von Metall in die Höhe.
Die gepanzerte Faust krachte gegen Dr. Verringers Kinnlade. Er ging zu Boden, als wäre er durchs Herz geschossen worden. Der Fall erschütterte die Hütte. Ich lief los. Ich erreichte die Tür und stieß sie auf. Earl fuhr herum, beugte sich ein wenig vor und starrte mich an, ohne mich zu erkennen. Ein gurgelnder Laut war hinter seinen Lippen. Er ging auf mich los. Ich riss die Kanone heraus und ließ sie ihn sehen. Sie machte keinerlei Eindruck auf ihn. Entweder waren seine eigenen Pistolen nicht geladen, oder er hatte sie vollständig vergessen. Der Schlagring war alles, was er brauchte. Er ging weiter auf mich zu. Ich feuerte durch das offene Fenster über dem Bett. Der Knall des Schusses wirkte in dem kleinen Raum viel lauter, als man hätte meinen sollen. Earl blieb wie angewurzelt stehen. Sein Kopf fuhr herum, und er sah das Loch in der Fenstergaze. Dann sah er wieder mich an. Langsam kam Leben in sein Gesicht, und er grinste.
»Was ist denn da passiert?« fragte er munter.
»Weg mit dem Schlagring«, sagte ich und beobachtete seine Augen. Er blickte verwundert auf seine Hand nieder. Er streifte den Ring ab und warf ihn lässig in die Ecke.
»Jetzt den Pistolengurt«, sagte ich.
»Rühren Sie die Waffen nicht an. Bloß die Schnalle.«
»Sie sind gar nicht geladen«, sagte er und lächelte.
»Herrgott noch mal, es sind ja überhaupt keine echten Kanonen, bloß Attrappen.
Den Gürtel, ein bisschen Dalli.«
Er betrachtete den kurzläufigen 32er.
»Ist das ein echter?«
»Ah, klar ist er das. Die Gase. Ja, da ist ja ein Loch drin.«
Der Mann auf dem Bett lag nicht mehr auf dem Bett. Er stand hinter Earl. Er griff rasch zu und zog eine der glänzenden Pistolen heraus.
Earl gefiel das nicht, man sah es seinem Gesicht an.
»Gehen Sie weg von ihm«, sagte ich ärgerlich. »Stecken Sie das Ding wieder hin, wo Sie es hergenommen haben.«
»Er hat recht«, sagte Wade. »Es ist Spielzeug. Bloß mit Zündblättchen.«
Er trat zurück und legte die schimmernde Pistole auf den Tisch.
»Mein Gott, ich bin schwach wie ein gebrochener Arm.«
»Nehmen Sie den Gurt ab«, sagte ich zum dritten Mal. »Wenn man bei einem Typ wie Earl mit etwas anfängt, muss man's auch zu Ende bringen. Kurz und bündig und ohne sich's anders zu überlegen.«
Endlich gehorchte er, und zwar ganz willig. Dann ging er, den Gurt in der Hand, zum Tisch hinüber, nahm seine andere Kanone, steckte sie in das Halfter und legte sich den Gurt sofort wieder an. Ich ließ ihn gewähren.
Erst jetzt sah er, dass Dr. Verringer zusammengekrümmt an der Wand auf dem Boden lag.
Er gab eine laute Betroffenheit von sich, lief rasch ins Bad hinüber und kam mit einem Glaskrug Wasser wieder. Er kippte Dr. Verringer das Wasser über den Kopf. Dr. Verringer prustete und fiel auf die Seite, dann stöhnte er. Dann fasste er sich mit der Hand an die Kinnlade. Dann machte er Anstalten, auf die Füße zu kommen. Earl half ihm. »Tut mir ja so leid, Herr Doktor. Es muss mir so ausgerutscht sein, ohne dass ich sah, wer es war.« »Schon gut, es ist nichts gebrochen«, sagte Verringer abwinkend. »Hol den Wagen, Herr Earl, und vergiss nicht den Schlüssel für das Schloss unten.« »Wagen hierher, klar, wird gemacht. Schlüssel für das Schloss, habe ich schon. Wird sofort erledigt, Herr Doktor.« Er ging pfeifend aus dem Zimmer. Wade saß auf der Bettkante und sah sehr wackelig aus. »Sind Sie die Spürnase, von der er geredet hat?«, fragte er mich. »Wie haben Sie mich gefunden?« »Einfach bei den Leuten rumgefragt, die sich in solchen Sachen auskennen«, sagte ich. »Wenn Sie nach Hause wollen, sollten Sie sich vielleicht anziehen.« Dr. Verringer lehnte an der Wand und massierte sich die Kinnlade. »Ich werde ihm helfen«, sagte er geschwollen. »Ich tue überhaupt nichts anderes, als den Leuten helfen. Und die Leute tun nichts anderes, als mir die Zähne einschlagen.« »Ich weiß ganz gut, wie Ihnen zumute ist«, sagte ich. Ich ging hinaus und ließ die beiden mit ihrem Problem allein. Der Wagen stand vor der Hütte, als sie herauskamen, aber Earl war weg. Er hatte den Wagen vorgefahren, die Scheinwerfer ausgemacht und war jetzt auf dem Weg zur großen Hütte zurück, ohne zu mir ein Wort zu sagen. Er pfiff immer noch, suchte nach einer Melodie, die er nur noch halb im Gedächtnis hatte. Wade kletterte vorsichtig auf dem Rücksitz und ich stieg neben ihm ein. Dr. Verringer fuhr. Wenn ihm das Kinn sehr weh tat und er Kopfschmerzen hatte, so ließ er sich doch mit keinem Wort davon etwas anmerken. Wir fuhren über den Hügelkamm und hinunter bis ans Ende des Kieswegs. Earl war schon da gewesen, hatte das Schloss geöffnet und das Tor aufgemacht. Ich sagte Verringer, wo mein Wagen stand, und er fuhr bis dicht an die Stelle heran. Wade stieg um, setzte sich schweigend hin und starrte ins Leere. Verringer stieg aus und ging zu ihm herum. Er sprach ihn sehr behutsam an. »Was ist nun mit meinen $5,000, Mr. Wade, mit dem Scheck, den Sie mir versprochen haben?« Wade glitt zurück und bettete den Kopf auf die Sitzlehne. »Ich werd's mir überlegen. Sie haben's versprochen, ich brauche das Geld dringend.« »Nötigung nennt man das, Verringer. Gewaltandrohung. Ich bin jetzt nicht mehr schutzlos.« »Ich habe Sie verköstigt und gepflegt«, beharrte Verringer. »Ich bin mitten in der Nacht gekommen. Ich habe Ihnen Zuflucht gewährt. Ich habe Sie geheilt. Für diesmal wenigstens.« »Das ist keine 5 Riesen wert«, giftete Wade. »Sie haben mir schon mehr als genug aus den Taschen geholt.« Verringer ließ nicht locker. »Ich habe die Zusage für eine Geschäftsverbindung in Kuba, Mr. Wade. Sie sind ein reicher Mann. Sie sollten anderen in Not helfen. Ich muss für Earl sorgen. Wenn ich die günstige Gelegenheit wahrnehmen will, brauche ich Geld. Ich werde es Ihnen in voller Höhe zurückzahlen.« Ich wurde langsam ein bisschen zappelig. Ich wollte rauchen, aber ich fürchtete, Wade könnte es schlecht werden davon. »Den Teufel werden Sie tun«, sagte Wade müde. »Solange leben Sie gar nicht mehr. Demnächst wird Bübchen Sie im Schlaf abmurksen.« Verringer trat zurück. Ich konnte seinen Gesichtsausdruck nicht erkennen, aber seine Stimme verhärtete sich. »Es gibt noch mehr unangenehme Todesarten«, sagte er. »Ich glaube, eine davon steht Ihnen bevor.« Er ging zurück zu seinem Wagen und stieg ein. Er fuhr wieder durch sein Tor und war dann verschwunden. Ich stieß zurück, wendete und nahm Stadtrichtung. Nach einer Meile oder so murmelte Wade, »Warum sollte ich diesem Fettwanz $5,000 in den Rachen schmeißen?« »Kein Grund dazu.« »Aber warum komme ich mir so schuftig vor, wenn ich sie ihm nicht gebe?« »Kein Grund dazu.« Er drehte den Kopf gerade so weit, dass er mich ansehen konnte. »Er hat mich wie ein Kind behandelt«, sagte er. »Kaum einmal allein gelassen hat er mich, aus Angst, Earl würde reinkommen und mich zusammenschlagen. Er hat mir jeden Penny weggenommen, den ich in den Taschen hatte.
Dazu haben Sie ihn vermutlich selber aufgefordert. Stehen Sie auf seiner Seite? Reden Sie keinen Stuss, sagte ich. Das Ganze ist bloß ein Job für mich. Wieder ein paar Meilen Schweigen. Wir erreichten den Saum einer der äußeren Vorstädte. Wade begann wieder zu sprechen. Vielleicht gebe ich sie ihm doch, er ist pleite. Der Grundbesitz kommt unter den Hammer. Er kriegt keinen Cent daraus ab. Alles wegen diesem Verrückten. Warum macht er das wohl? Keine Ahnung. Ich bin Schriftsteller, sagte Wade. Ich sollte mich eigentlich ein bisschen darauf verstehen, was die Leute so treibt. Aber ich verstehe einen Dreck davon. Ich bog über den Pass und nach einer Steigung breiteten sich die Lichter des Tals endlos vor uns aus. Wir nahmen die Nordwestschnellstraße, die nach Ventura führt. Nach einer Weile kamen wir durch Encino. Ich hielt auf eine Zigarettenlänge an und sah zu den Lichtern am Berg hinauf, wo die Häuser der Reichen lagen. In einem davon hatte Lennox gewohnt. Wir fuhren weiter. »Wir müssen jetzt bald abbiegen«, sagte Wade. »Oder kennen Sie den Weg?« »Ich kenne ihn.« »Übrigens, Sie haben mir noch gar nicht gesagt, wie Sie heißen.« »Philip Marlowe.« »Klingt nett.« Seine Stimme wechselte abrupt, als er sagte, »Moment mal, sind Sie der Bursche, der mit Lennox zu tun hatte?« »Bin ich.« Er starrte mich in der Dunkelheit des Wagens an. Wir kamen an den letzten Gebäuden der Hauptstraße von Encino vorbei. »Ich habe Sie gekannt«, sagte Wade. »Ein bisschen. Ich habe ihn nie gesehen. Die Kerls von der Polizei haben Ihnen böse zugesetzt, was?« Ich gab keine Antwort. »Vielleicht wollen Sie nicht darüber reden«, sagte er. »Schon möglich. Warum sollte Sie das interessieren?« »Mann, ich bin Schriftsteller. Das muss doch eine tolle Story sein.« »Schalten Sie für heute Nacht erst mal ab. Sie müssen sich doch ziemlich schwach fühlen.« »Okay, Marlowe. Okay. Sie mögen mich nicht. Ich hab's schon kapiert.« Wir erreichten die Abzweigung. Ich bog mit dem Wagen ein und hielt auf die flachen Hügel zu und auf die Lücke dazwischen, die Idle Valley war. »Ich könnte nicht sagen, ob ich Sie mag oder nicht mag«, sagte ich. »Wir kennen uns ja gar nicht. Ihre Frau hat mich gebeten, Sie zu suchen und nach Hause zu bringen. Wenn ich Sie zu Hause abgeliefert habe, ist der Auftrag erledigt. Wie Sie ausgerechnet auf mich verfallen ist, ahne ich nicht. Wie gesagt, es ist einfach ein Job für mich.« Wir bogen um die Flanke eines Hügels und kamen auf eine breitere, besser asphaltierte Straße. Er sagte, bis zu seinem Haus wäre es noch etwa eine Meile. Es läge dann rechter Hand. Er sagte mir auch die Nummer, die ich bereits wusste. Für einen Mann in seiner Verfassung redete er ziemlich hartnäckig. »Wie viel zahlt sie Ihnen?«, fragte er. »Wir haben nicht darüber gesprochen.« »Egal, wie viel es ist nicht genug. Ich bin Ihnen sehr zu Dank verpflichtet. Sie haben großartige Arbeit geleistet, mein Lieber. So viel Aufwand war ich gar nicht wert.« »Das Gefühl haben Sie nur heute Abend. Das vergeht wieder.« Er lachte. »Wissen Sie was, Marlowe? Sie könnten mir richtig gefallen. Sie sind auch ein bisschen so ein Hund wie ich.« Wir erreichten das Haus. Es war ein zweigeschossiges, voll mit Schindeln gedecktes Haus mit einem kleinen Pfeilerportikus und einem Rasen, der sich vom Eingang bis zu einer dichten Sträucherreihe innerhalb der weißen Umzäunung erstreckte. Im Portikus brannte Licht. Ich bog in die Zufahrt ein und hielt dicht vor der Garage. »Können Sie es ohne Hilfe schaffen?« »Natürlich.« Er stieg aus dem Wagen. »Kommen Sie nicht noch auf einen Drink oder so mit rein?« »Heute Abend nicht mehr, danke. Ich werde hier warten, bis Sie im Haus sind.« Er stand da und atmete schwer. »Okay«, sagte er kurz. Er drehte sich um und ging bedächtig über einen plattenbelegten Weg zum Haus. Einen Augenblick lang hielt er sich an einem der weißen Pfeiler fest, dann probierte er die Tür. Sie ließ sich öffnen, er ging hinein. Die Tür blieb offen stehen und Licht flutete über den grünen Rasen. Drinnen schwirrten jäh Stimmen auf. Ich schaltete den Rückscheinwerfer ein und stieß zurück. Jemand rief laut. Ich blickte hinüber und sah Eileen Wade in der offenen Tür stehen. Ich fuhr weiter und sie fing an zu laufen, also musste ich halten. Ich drehte die Scheinwerfer aus und stieg aus dem Wagen. Als sie bei mir ankam, sagte ich: »Ich weiß, ich hätte Sie anrufen sollen, aber ich wollte ihn nicht gern allein lassen.« »Natürlich, haben Sie viel Mühe gehabt?« »Nun, ein bisschen mehr schon, als wenn ich nur auf eine Klingel hätte drücken müssen.« »Bitte kommen Sie doch mit ins Haus und erzählen Sie mir alles.« »Er sollte ins Bett. Morgen wird er so gut wie neu sein.« »Candy wird ihn zu Bett bringen«, sagte sie. »Er wird nichts mehr trinken heute Abend, wenn es das ist, was Sie meinen.« »Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Gute Nacht, Mrs. Wade.« »Sie müssen müde sein. Wollen Sie nicht selber einen Drink?« Ich zündete mir eine Zigarette an. Es kam mir vor, als wäre es ein paar Wochen her, dass ich zum letzten Mal Tabak geschmeckt hatte. Ich trank den Rauch in mich hinein. »Kann ich vielleicht auch einmal ziehen, bloß einen Zug?« »Aber sicher, ich dachte, Sie rauchen nicht.« »Nur ganz selten.« Sie trat dicht an mich heran und ich gab ihr die Zigarette. Sie zog daran und hustete. Sie reichte sie mir lachend zurück. Und ausgesprochen dilettantisch, wie Sie sehen. »Sie haben also Sylvia Lennox gekannt«, sagte ich. »War das der Grund, dass Sie mich engagiert haben?« »Ich habe wen gekannt?« Ihre Stimme klang verdutzt. »Sylvia Lennox!« Ich hatte die Zigarette jetzt wieder. Sie wurde schnell kleiner. »Oh«, sagte sie leicht verwirrt, »das Mädchen, das ermordet worden ist. Nein, persönlich habe ich sie nicht gekannt. Ich wusste, wer sie war. Habe ich Ihnen das nicht erzählt? Tut mir leid, ich hatte dann wohl vergessen, was Sie mir erzählt haben.« »Warum fragten Sie, ob das etwas mit meinem Wunsch zu tun gehabt hätte, Sie, wie Sie es ausdrückten, zu engagieren?« Als ich nicht sofort antwortete, fügte sie hinzu: »Hat Roger Ihnen erzählt, dass er Sie kannte?« »Er hat irgendetwas über den Fall gesagt, als ich ihm meinen Namen nannte. Er hat mich nicht sofort damit in Verbindung gebracht, aber dann. Er hat so verdammt viel geredet, dass ich nicht mehr die Hälfte von dem weiß, was er alles sagte.« »Ich verstehe, ich muss wieder ins Haus, Mr. Marlowe, und sehen, ob mein Mann irgendetwas braucht. Und wenn Sie wirklich nicht noch auf einen Sprung...« »Ich werde Ihnen das hier lassen«, sagte ich. Ich packte sie, zog sie an mich und bog ihren Kopf zurück. Ich küsste sie hart auf die Lippen. Sie wehrte sich nicht, aber erwiderte auch nicht. Sie machte sich ganz ruhig von mir los und stand dann da und sah mich an. »Das hätten Sie nicht tun sollen«, sagte sie. »Das war falsch. Sie sind ein zu netter Mensch.« »Sicher, ganz falsch«, stimmte ich bei. »Aber ich bin den ganzen Tag lang ein so netter, treuer, braver Jagdhund gewesen, dass ich mich zu einem der verrücktesten Wagnisse habe hinreißen lassen, die ich hier eingegangen bin. Und es ist verdammt nochmal ja auch ganz so ausgegangen, als hätte jemand ein Drehbuch dazu geschrieben. Wissen Sie was? Ich glaube, Sie haben die ganze Zeit gewusst, wo er war. Oder zumindest den Namen Dr. Verringer gekannt. Sie wollten nur einfach, dass ich mich mit Roger einlasse, mit ihm zu tun bekomme, damit ich mich dann irgendwie verpflichtet fühle, mich um ihn zu kümmern. Oder bin ich verrückt?« »Natürlich sind Sie verrückt«, sagte sie kalt. »Das ist der aberwitzigste Unsinn, den ich mir je angehört habe.« Sie wollte sich abwenden. »Warten Sie noch einen Moment«, sagte ich. »Der Kuss wird keine Narbe hinterlassen, das denken Sie bloß. Und erzählen Sie mir nicht, ich wäre ein zu netter Mensch. Ich wäre viel lieber ein Lump.« Sie blickte zurück. »Warum das denn? Wäre ich zu Terry Lennox nicht nett gewesen, dann wäre er noch am Leben.« »Ja«, sagte sie ruhig. »Wieso können Sie da so sicher sein? Gute Nacht, Mr. Marlowe. Und vielen Dank für fast alles.« Sie ging am Rand des Rasens zurück. Ich sah ihr nach, bis sie im Haus verschwand. Die Tür schloss sich. Das Licht davor ging aus. Ich winkte ins Nichts und fuhr weg. Am nächsten Morgen stand ich im Hinblick auf das große Honorar, das ich mir letzte Nacht verdient hatte, spät auf. Ich kam gegen 10 in mein Büro, las ein paar Postabfälle vom Boden, schlitzte die Umschläge auf und ließ den Kram dann auf dem Schreibtisch liegen. Ich öffnete weit die Fenster, damit der Geruch von Staub und Schäbigkeit abzog, der sich in der Nacht immer ansammelte und in der stillen Luft hing, in den Zimmerecken, in den Stäben der venezianischen Jalousien. Eine tote Motte lag wie ein protziger Wappenadler auf einer Ecke des Tisches. Auf dem Fensterbrett kroch eine Biene mit zerfransten Flügeln an der Holzleiste entlang. Sie summte auf eine blasse, müde Weise, als wüsste sie schon, es hatte keinen Zweck mehr. Sie war am Ende, sie hatte zu viele Transporte geflogen und würde nie mehr in den Stock zurückgelangen. Ich wusste, das würde heute einer von diesen ganz verrückten Tagen. Jeder Mann hat die mal. Tage, wo kein Mensch reingestolpert kommt, außer den üblichen Pechvögeln, den Tölpeln, denen mal wieder jemand das Gehirn geklaut hat, den Seelenklempnern, denen ihre Bekloppten entwischt sind, den Mechanikern, die immer ein Teil übrig behalten. Der erste war ein großer, blonder Stiernacken, der sich Küssinen nannte oder irgendwas Finnisches der Art. Er rammte seinen massiven Hintern in den Besucherstuhl, pflanzte zwei grobe, hornige Hände auf meinen Schreibtisch und sagte, er wäre Baggerführer und wohnte in Culver City. Und die verdammte Frau nebenan versuchte dauernd, seinen Hund zu vergiften. Jeden Morgen, bevor er den Hund zum Auslauf in den Hinterhof ließe, müsste er das ganze Gelände von Zaun zu Zaun absuchen, ob sie vielleicht wieder Fleischklößchen ins Kartoffelbeet geworfen hätte von nebenan. Bis jetzt hätte er schon 9 so Dinger gefunden und überall wäre ein grünliches Pulver drin gewesen, von dem er genau wüsste, dass es ein Unkrautvertilger wäre, mit Arsen. »Wie viel, wenn Sie sich auf die Lauer legen und Sie erwischen?« Er starrte mich so furchtlos an wie ein Fisch im Teich. »Warum machen Sie das nicht selber?« »Ich muss meinen Lebensunterhalt verdienen, Mister. Ich verliere 4,25 die Stunde, allein jetzt schon, wo ich heraufgekommen bin, um mich zu erkundigen.« »Schon mal bei der Polizei versucht?« »Soweit kommt's noch. Die Brüder kämen doch frühestens nächstes Jahr um diese Zeit mal vorbei. Im Moment haben sie keine Zeit, weil sie der Metro-Goldwyn-Mayer in den Arsch kriechen müssen.« »Und der Tierschutzverband?« Den Tierschutzverband kannte er. Für den dankte er bestens. Der Tierschutzverband konnte sich einbalsamieren lassen. Für den fing das Tier erst bei Pferdegröße an. »An Ihrer Tür steht doch, Sie machen Untersuchungen«, sagte er borstig. »Okay, dann sausen Sie los, verdammt nochmal, und untersuchen Sie. 50 Eier, wenn Sie das Weib erwischen.« »Bedauere«, sagte ich, »ich bin voll besetzt. Und ein paar Wochen lang in einem Rattenloch auf ihrem Hinterhof auf der Lauer zu liegen, wäre ohnehin nicht ganz mein Geschmack. Selbst für 50 Eier.« Er stand grollend auf. »Feiner Pinkel«, sagte er. »Hat's nicht nötig, was? Ist zu viel verlangt, wenn er einem klitzekleinen Hündchen das Leben retten soll. Rutschen Sie mir den Buckel runter, Sie Fatzke.« »Ich bin auch nicht auf Rosen gebettet, Mr. Küssinen.« »Ich reiß ihr den dürren Kopf ab, wenn ich sie erwische«, sagte er. Und ich hatte keinen Zweifel, dass er das notfalls fertiggebracht hätte. Er hätte einem Elefanten das Hinterbein abreißen können. Deswegen will ich ja, dass jemand anders sich darum kümmert. Bloß weil der Lütte Köter ein bisschen bellt, wenn ein Auto am Haus vorbeifährt. So eine sauertöpfische alte Ziege. Er trollte sich zur Tür. »Sind Sie sicher, dass es der Hund ist, den Sie vergiften will?« fragte ich seinen Rücken. »Klar bin ich das.« Er hatte die Klinke schon in der Hand, ehe bei ihm der Groschen fiel. Er fuhr herum. »Sagen Sie das nochmal, Freundchen.« Ich schüttelte bloß den Kopf. Ich wollte mich nicht mit ihm streiten. Er hätte es womöglich fertiggebracht, mir meinen Schreibtisch um die Ohren zu hauen. Er schnaufte und ging hinaus, und er nahm fast die Tür dabei mit. Das nächste Herzchen war eine Frau, nicht alt, nicht jung, nicht sauber, nicht allzu dreckig, offensichtlich arm, schäbig, mürrisch und dumm. Das Mädchen, mit dem sie das Zimmer teilte, in ihren Kreisen ist jede Frau, die arbeitet, ein Mädchen, nahm ihr Geld aus dem Portemonnaie. Hier ein Dollar, dort ein paar Cents, aber es läpperte sich zusammen. Insgesamt an die 20 Dollar bisher, wie sie mir vorrechnete. Sie konnte sich das nicht leisten,
Sie konnte sich auch nicht leisten, auszuziehen. Und sie konnte sich erst recht keinen Detektiv leisten. Sie dachte, ich wäre vielleicht bereit, der Zimmergenossin einen kleinen Schreck einzujagen, bloß telefonisch, ohne Namensnennung. Sie brauchte 20 Minuten oder noch länger, um mir das zu erzählen. Sie knetete unablässig an ihrer Handtasche herum, während sie es mir erzählte. »Ich werde ihr sagen, dass ich bei Ihnen gewesen bin. Ich muss ihr ja nicht sagen, dass es sich um Sie selber dreht, bloß dass Sie an der Sache arbeiten. Das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun. Wenn Sie meinen Namen erwähnen, ruft sie mich vielleicht an. Wenn sie das tut, werde ich ihr reinen Wein einschenken.« Sie stand auf und hieb sich die schäbige Handtasche gegen den Bauch. »Sie sind kein Gentleman«, sagte sie schrill. »Wo steht denn, dass ich einer sein muss?« Sie ging murrend hinaus. So verging ein Tag im Leben eines Privatdetektivs. Vielleicht kein typischer Tag, aber auch kein ausgesprochen untypischer. Was einen dazu bringt, bei so einem Job zu bleiben, weiß kein Mensch. Man wird nicht reich dabei und viel Spaß macht er einem auch nicht oft. Manchmal wird man zusammengeschlagen oder es wird nach einem geschossen und manchmal landet man im Knast. Einmal nach mehr oder weniger langer Zeit muss man dran glauben. Jeden zweiten Monat fasst man den Entschluss, den Kram hinzuschmeißen und sich einen vernünftigen Beruf zu suchen, dem man ohne dauerndes Kopfschütteln nachgehen kann. Dann ertönt der Türsummer und man öffnet die Innentür zum Wartezimmer und da steht dann ein neues Gesicht mit einem neuen Problem, einer neuen Bürde Kummer und einem kleinen Batzen Geld. »Kommen Sie rein, Mr. Thingummy. Was kann ich für Sie tun?« »Es muss einen Grund geben dafür.« 3 Tage danach, am frühen Abend, rief Eileen Wade mich an und fragte, ob ich nicht morgen um die Zeit auf einen Drink bei ihnen vorbeikommen wollte. Sie hätten ein paar Freunde zum Cocktail da. Roger würde mich gern sehen, um sich gebührend bei mir zu bedanken, und ob ich bitte dann meine Rechnung schicken würde. »Sie schulden mir nichts, Mrs. Wade. Das bisschen, was ich tun konnte, ist bereits bezahlt. Ich muss mich reichlich töricht und viktorianisch angestellt haben dabei«, sagte sie. »Ein Kuss scheint doch heutzutage gar nicht mehr viel zu bedeuten. Sie werden doch kommen, nicht wahr?« »Ich denke schon. Wieder meine bessere Überzeugung. Roger ist wieder gut beisammen, er arbeitet sogar. Schön zu hören. Ihre Stimme klingt so feierlich heute. Ich glaube, Sie nehmen das Leben ziemlich schwer. Hin und wieder. Warum?« Sie lachte freundlich, sagte auf Wiedersehen und legte auf. »Ich saß noch eine Weile da und nahm das Leben schwer. Dann machte ich den Versuch, an etwas Komisches zu denken, um einmal so richtig lauthals lachen zu können. Aber es klappte nicht, weder so noch so. Darum holte ich Terry Lennox Abschiedsbrief aus dem Safe und las ihn noch einmal durch. Er erinnerte mich daran, dass ich noch nicht zu Victor gegangen war, um den Gimlet zu trinken, um den er mich gebeten hatte. Es war jetzt gerade so die richtige Tageszeit dafür, wo die Bar noch still war, wie er es selber gern gehabt hätte, wäre er da gewesen, um mitzugehen. Ich dachte an ihn mit einer vagen Trauer und zugleich mit einer Bitterkeit, die mir den Mund verzog. Als ich zu Victors Bar kam, wäre ich fast daran vorbeigefahren, fast. Aber dann eben doch nicht. Ich hatte zu viel Geld von ihm bekommen. Er hatte mich zum Narren gehalten, aber er hatte gut bezahlt für dieses Privileg. Es war so still bei Victor, dass man fast die Temperatur fallen hörte, wenn man zur Tür hereinkam. Auf einem Barhocker saß ganz allein eine Frau in einem schwarzen Modellkleid, dessen Stoff um diese Jahreszeit nur irgendein Synthetik sein konnte wie Orlon, mit einem blassgrünlichen Drink vor sich und rauchte in einer langen Jadespitze eine Zigarette. Sie hatte jenen fein gesponnenen, intensiven Blick, der manchmal neurotisch ist, manchmal sexhungrig und manchmal einfach das Ergebnis drastischer Diät. Ich setzte mich 2 Hocker weiter und der Barkeeper nickte mir zu, doch ohne zu lächeln. »Einen Gimlet«, sagte ich, »ohne Bitterbier.« Er legte die kleine Serviette vor mich hin und sah mich weiter an. »Wissen Sie was?«, sagte er mit erfreuter Stimme. »Ich habe Sie und Ihren Freund hier einen Abend reden hören. Und da habe ich mir eine Flasche von Roses Limettensaft besorgt. Dann sind Sie aber nicht wiedergekommen und erst heute Abend habe ich Sie aufmachen können.«
Mein Freund ist nicht mehr in der Stadt, sagte ich. Einen doppelten, wenn's Ihnen nichts ausmacht. Und vielen Dank für die Mühe. Er ging beiseite. Die Frau in Schwarz warf einen raschen Blick zu mir herüber, dann sah sie wieder in ihr Glas. »Das trinken hier in der Gegend so wenige Leute«, sagte sie so ruhig, dass ich zuerst gar nicht mitbekam, dass sie zu mir sprach. Dann sah sie wieder in meine Richtung. Sie hatte sehr große, dunkle Augen. Ihre Fingernägel waren so rot, wie ich es noch nie gesehen hatte. Aber sie sah nicht wie eine Strichhummel aus. Und in ihrer Stimme war keine Spur von »Na, wie wär's? Gimlets, meine ich.« »Ein Bekannter hat mich auf den Geschmack gebracht«, sagte ich. »Dann ist er sicher Engländer.« »Warum?« »Der Limettensaft. Das ist so englisch wie gekochter Fisch mit dieser schrecklichen Sardellensoße, die aussieht, wie wenn der Koch sich beim Zubereiten in den Finger geschnitten hätte. Bei der Marine ist das deswegen direkt zum Spitznamen geworden dafür. Limettensafter. Für die Engländer. Nicht für den Fisch.« »Ich dachte, es wäre mehr ein Drink für die Tropen, was für heißes Wetter, Malaya oder so eine Gegend.« »Da können Sie durchaus recht haben.« Sie wandte sich wieder ab. Der Barkeeper setzte den Drink vor mich hin. Mit dem Limettensaft hatte er ein blassgrünlich-gelbliches, etwas trübes Aussehen. Ich probierte. Er war süß und scharf, beides zugleich. Die Frau in Schwarz beobachtete mich. Dann hob sie ihr eigenes Glas in meiner Richtung. Wir nahmen beide einen Schluck. Ich wusste auf einmal, dass sie dasselbe trank. Der nächste Zug war Routine, also tat ich ihn nicht. Ich saß einfach da. »Er war kein Engländer«, sagte ich nach einem Augenblick. »Ich denke, er ist vielleicht während des Krieges dort gewesen. Wir sind hier gelegentlich zusammen eingekehrt, früh am Abend wie jetzt, bevor der Massentrubel losging.« »Es ist eine angenehme Zeit«, sagte sie. »In einer Bar fast die einzig angenehme Zeit.« Sie leerte ihr Glas. »Vielleicht habe ich Ihren Freund gekannt«, sagte sie. »Wie war sein Name?« Ich antwortete ihr nicht gleich. Ich zündete mir eine Zigarette an und sah ihr zu, wie sie den Stummel der Iren aus der Jadespitze klopfte und eine neue an seine Stelle steckte. Ich langte mit dem Feuerzeug hinüber. »Lennox«, sagte ich. Sie bedankte sich für das Feuer und schenkte mir einen kurzen, forschenden Blick. Dann nickte sie. »Ja, den habe ich sehr gut gekannt, vielleicht ein bisschen zu gut.« Der Barkeeper glitt heran und warf einen fragenden Blick auf mein Glas. »Noch zweimal dasselbe«, sagte ich, »in eine Nische.« Ich glitt vom Barhocker und stand wartend da. Vielleicht gab sie mir einen Korb, vielleicht auch nicht. Es war mir nicht besonders wichtig. Gelegentlich können sich sogar in diesem viel zu sexbewussten Land ein Mann und eine Frau zusammensetzen und unterhalten, ohne gleich vom Schlafzimmer anzufangen. Vielleicht war das auch hier so. Vielleicht aber dachte sie auch bloß, ich wollte mir was aufreißen. Wenn das, dann zum Teufel mit ihr. Sie zögerte, aber nicht lange. Sie raffte ein paar schwarze Handschuhe und eine schwarze Wildledertasche mit goldenem Bügel und Verschluss zusammen, ging hinüber in eine Ecknische und ließ sich dort ohne ein Wort nieder. Ich setzte mich ihr gegenüber an den kleinen Tisch. »Mein Name ist Marlowe.« »Ich heiße Linda Loring«, sagte sie gelassen. »Sie sind ein leicht sentimentaler Mensch, Mr. Marlowe, nicht wahr?« »Weil ich hergekommen bin, um meinen Gimlet zu trinken?« »Wie steht es da mit Ihnen?« »Mir schmeckt er vielleicht nur einfach. Mir vielleicht auch, aber das wäre ein bisschen zu viel Zufall.« Sie lächelte mich vage an. Sie trug smaragdene Ohrringe und eine smaragdene Anstecknadel. Die Steine sahen echt aus, der Art nach, wie sie geschnitten waren. Flach mit facettierten Kanten. Und selbst im trüben Licht der Bar hatten sie ein inneres Feuer. »Also Sie sind der Mann«, sagte sie. Der Barkellner brachte die Drinks herüber und stellte sie uns hin. Als er wieder gegangen war, sagte ich, Ich bin jemand, der Terry Lennox gekannt hat, ihn mochte und gelegentlich einmal einen Drink mit ihm nahm. Das kam sozusagen ganz nebenbei. Es war eine Zufallsfreundschaft. Ich bin nie bei ihm zu Hause gewesen und habe auch seine Frau nicht gekannt. Ich sah sie nur einmal auf einem Parkplatz. Na, ein bisschen mehr ist ja wohl doch dran gewesen, oder? Sie griff nach ihrem Glas. An ihrer Hand steckte ein in Diamanten gefasster Smaragdring. Ein dünner Platinreif zeigte außerdem, dass sie verheiratet war. Ich schätzte sie auf die zweite Hälfte der 30er, auf Anfang der zweiten Hälfte. Vielleicht, sagte ich, der Bursche hat mir zu schaffen gemacht, er tut das immer noch. Wie steht's bei Ihnen? Sie stützte sich auf den Ellbogen und sah ohne einen besonderen Ausdruck zu mir auf. Wie schon gesagt, ich habe ihn vielleicht ein bisschen zu gut gekannt. Zu gut, als dass es mir noch besonders wichtig gewesen wäre, was mit ihm passierte. Er hatte eine reiche Frau, die ihm allen Luxus verschafft hatte. Dafür wollte sie als Gegenleistung nichts weiter als in Ruhe gelassen werden. »Klingt durchaus vernünftig«, sagte ich. »Seien Sie nicht so sarkastisch, Mr. Marlowe. Manche Frauen sind ebenso. Sie können nicht anders.« Es war auch nicht etwa so, dass er das nicht von Anfang an gewusst hätte. Wenn sein Stolz sich meldete, stand die Tür offen. Deswegen brauchte er sie nicht umzubringen. Ich stimme Ihnen völlig bei. Sie richtete sich auf und sah mich hart an. Ihre Lippe rümpfte sich. So hat er dann das Weite gesucht, und wenn das stimmt, was ich gehört habe, dann haben Sie ihm dabei geholfen. Ich nehme an, Sie sind stolz darauf. »Nicht unbedingt«, sagte ich. »Ich hab's bloß für das Geld getan.« »Ich finde das gar nicht zum Lachen, Mr. Marlowe. Offen gestanden weiß ich gar nicht, warum ich eigentlich hier sitze und mit Ihnen trinke.« »Das lässt sich leicht ändern, Mrs. Loring.« Ich griff nach meinem Glas und goss den Inhalt hinter die Binde. »Ich habe vielleicht gedacht, Sie könnten mir irgendetwas über Terry erzählen, was ich noch nicht weiß. Ich habe keine Lust, Spekulationen anzustellen, warum Terry Lennox das Gesicht seiner Frau zu einem blutigen Brei geschlagen hat.« »Das ist eine ziemlich brutale Art, das auszudrücken«, sagte sie ärgerlich. »Sie mögen die Worte nicht, ich auch nicht. Und ich säße hier nicht, um einen Gimlet zu trinken, wenn ich glaubte, er hätte irgendetwas derartiges getan.« Ihr Blick war starr. Nach einem Augenblick sagte sie langsam: »Er hat sich selbst getötet und ein volles Geständnis hinterlassen. Was wollen Sie mehr?« »Er hatte eine Kanone«, sagte ich. »In Mexiko kann das für einen zappligen Polizisten Anlass genug sein, einen mit Blei vollzupumpen. Sehr viele amerikanische Polizisten haben ihre Abschussquote auf dieselbe Art erreicht. Manche mit Schüssen durch Türen, die ihnen nicht schnell genug aufgingen. Und was das Geständnis betrifft, so habe ich es nicht gesehen.« »Zweifellos hat die mexikanische Polizei es gefälscht«, sagte sie bissig. »Die dürfte kaum wissen, wie man sowas macht, jedenfalls nicht in einem Café Otatoclan. Nein, das Geständnis ist vermutlich sogar echt, nur beweist es nicht, dass er seine Frau umgebracht hat. Mir jedenfalls nicht. Mir beweist es nichts weiter, als dass er keinen Ausweg mehr sah. In so einer Lage kann ein bestimmter Typ von Mann, Sie mögen ihn schwach nennen oder weich oder sentimental, wenn Ihnen das Spaß macht, durchaus zu dem Entschluss kommen, ein paar Mitmenschen eine Menge peinlicher Publizität zu ersparen.« »Das ist doch fantastisch«, sagte sie. »Kein Mensch bringt sich um oder lässt sich freiwillig umbringen, um einen kleinen Skandal zu vermeiden. Silvia war schon tot. Und was ihre Schwester und ihren Vater betraf, die konnten sehr wirkungsvoll für sich selber sorgen. Wer genug Geld hat, Mr. Marlowe, weiß sich immer zu schützen.« »Okay, habe ich also mit dem Motiv Unrecht. Vielleicht ist meine ganze Perspektive falsch. Vor ein paar Augenblicken waren Sie wütend auf mich. Wollen Sie, dass ich mich jetzt verziehe, damit Sie Ihren Gimlet trinken können?« Auf einmal lächelte sie. »Verzeihung, ich glaube allmählich doch, dass Sie aufrichtig sind. Eben dachte ich nur, Sie versuchten sich zu rechtfertigen. Und nicht nur im Hinblick auf Terry. Aber irgendwie stimmt das wohl doch nicht.« »Nein, ich habe eine Dummheit begangen und die Quittung dafür bekommen. Bis zu einem gewissen Grad jedenfalls. Ich will nicht leugnen, dass sein Geständnis mich vor einem Haufen noch Schlimmerem bewahrt hat. Wenn Sie ihn hergeschafft und vor Gericht gestellt hätten, ich glaube, dann hätten Sie auch mir was angehängt. Wenigstens wären die Kosten weit höher gewesen, als ich's mir leisten könnte.
Gar nicht zu reden von Ihrer Lizenz«, sagte sie trocken. »Ach, das vielleicht nicht unbedingt. Es gab mal eine Zeit, wo jeder Bulle, der mit einem Kater aufgewacht war, mich ruinieren konnte. Das ist jetzt ein bisschen anders. Man bekommt ein Hearing vor einer Kommission der staatlichen Zulassungsbehörde. Die Leute da sind nicht gerade verliebt in die städtische Polizei.« Sie kostete ihren Drink und sagte langsam, »Wenn man einmal alles überlegt, glauben Sie nicht, es war so das Beste, wie es gekommen ist? Kein Prozess, keine Schlagzeilen, keine schmutzige Sensationsmache, bloß um Zeitungen zu verkaufen, ohne die mindeste Rücksicht auf Wahrheit und Anstand oder die Gefühle unschuldiger Menschen? Habe ich das nicht eben selber gesagt? Und Sie fanden es fantastisch.« Sie ließ sich zurücksinken und lehnte ihren Kopf gegen die Polsterrundung der Nische. »Fantastisch fand ich, dass Terry Lennox sich umgebracht haben sollte, bloß um das zu erreichen. Nicht fantastisch ist der Gedanke, dass es ja doch für alle Beteiligten besser war, wenn kein Prozess stattfand.« »Ich brauche noch einen Drink«, sagte ich und winkte dem Kellner. »Ich habe das Gefühl, als träfe ein eisiger Atem meinen Nacken. Es könnte nicht zufällig sein, dass Sie mit der Familie Potter verwandt sind, Mrs. Loring?« »Sylvia Lennox war meine Schwester«, sagte sie einfach. »Ich dachte, das wüssten Sie.« Der Kellner kam herangeschwebt, und ich gab ihm eine dringende Bestellung auf. Mrs. Loring schüttelte den Kopf und sagte, sie wolle nichts mehr. Als der Kellner sich entfernte, sagte ich, »Nachdem der alte Geheimniskrämer Potter, entschuldigen Sie, Mr. Harlan Potter, mit der Affäre zu tun hat, wäre ich froh, wenn ich mit Sicherheit wüsste, dass Terrys Frau überhaupt eine Schwester gehabt hat.« »Jetzt übertreiben Sie aber bestimmt. Ganz so mächtig ist mein Vater ja denn doch wohl nicht, Mr. Marlowe. Und gewiss nicht so skrupellos. Ich gebe zu, er hat, was sein persönliches Privatleben betrifft, sehr altmodische Vorstellungen. Er gibt niemals Interviews, selbst seinen eigenen Zeitungen nicht. Er lässt sich nie fotografieren, hält nie Reden, macht Reisen meist im Auto oder im eigenen Flugzeug mit eigener Besatzung. Aber bei all dem ist er doch ein ganz humaner Mann. Er mochte Terry. Er sagte immer, Terry wäre 24 Stunden am Tag ein Gentleman, statt bloß in den 15 Minuten zwischen dem Eintreffen der Gäste und dem Zeitpunkt, wo bei ihnen der erste Cocktail zu wirken beginnt. Zuletzt ist er ein bisschen aus der Rolle gefallen. Terry, meine ich.« Der Kellner trabte mit meinem dritten Gimlet heran. Ich probierte das Aroma und saß dann da, einen Finger auf dem Rand des Glasfußes. »Terrys Tod war ein ziemlicher Schlag für ihn, Mr. Marlowe, und Sie werden schon wieder sarkastisch. Bitte seien Sie das nicht. Vater wusste, das Ganze würde manchen Leuten viel zu sauber und glatt vorkommen. Er hätte es weit lieber gesehen, wenn Terry einfach verschwunden wäre. Hätte Terry ihn um Hilfe gebeten, ich glaube, er hätte sie ihm bestimmt gewährt.« »Oh nein, Mrs. Loring, seine eigene Tochter war ermordet worden.« Sie machte eine gereizte Bewegung und fasste mich kalt ins Auge. »Was ich Ihnen jetzt sage, klingt vielleicht ziemlich roh. Aber Vater hatte meine Schwester schon lange abgeschrieben. Wenn sie sich sahen, sprach er so gut wie kaum noch mit ihr. Wenn er sich darüber äußern würde, was er nicht getan hat und auch nicht tun wird, ich habe das sichere Gefühl, er würde im Hinblick auf Terry nicht weniger Zweifel hegen als Sie. Aber nachdem Terry nun einmal tot war, was tat's da noch? Die beiden hätten durch einen Flugzeugabsturz umkommen können oder ein Feuer oder ein Autounfall. Wenn Sylvia sterben musste, dann war das jetzt der beste Zeitpunkt für sie. In 10 Jahren wäre sie eine sexgierige alte Hexe gewesen, wie eins von diesen grässlichen Weibern, die man in Hollywood auf Partys sieht oder jedenfalls vor ein paar Jahren noch sah. Der Abschaum der internationalen Gesellschaft. Jetzt schlägt's aber 13, Mrs. Loring. Was wollen Sie mir eigentlich verkaufen? Dass Harlan Potter so ein reizender, liebenswürdiger Typ ist, dass er nicht im Traum daran dächte, seinen Einfluss auf einen politisch ehrgeizigen Oberstaatsanwalt dahin geltend zu machen, dass über eine Morduntersuchung der Mantel gebreitet und der Mord schließlich überhaupt nicht richtig untersucht wird? Dass er Zweifel an Terrys Schuld hatte, aber nicht zuließ, dass auch nur ein Finger gerührt wurde, um herauszubekommen, wer wirklich der Killer war?
dass er keinen Gebrauch machte von der politischen Macht seiner Zeitungen, seines Bankkontos und der 900 Burschen, die sich überschlagen würden, bloß um zu erraten, was er will, noch ehe er es selber weiß, dass es nicht sein Arrangement war, dass ein beflissener Rechtsanwalt und niemand sonst, niemand von der Oberstaatsanwaltschaft oder der städtischen Polizei nach Mexiko fuhr, um sich zu vergewissern, dass Terry sich tatsächlich eine Kugel durch den Kopf gejagt hatte und nicht etwa von irgendeinem Indio, dem der Finger juckte, bloß so aus Gaudi umgelegt worden war? Ihr alter Herr ist 100 Millionen schwer, Mrs. Loring. Ich weiß ja nicht, wie er die zusammengekriegt hat, aber auf eins würde ich Gift nehmen, nämlich, dass er das nicht geschafft hat, ohne sich eine ziemlich weitreichende Organisation aufzubauen. Er ist kein Schwärmer. Er ist ein harter, mit allen Wassern gewaschener Mann. Das muss man heutzutage sein, um derart Geld zu scheffeln. Und da macht man mit allerlei komischen Leuten Geschäfte. Man muss sich nicht unbedingt persönlich mit ihnen abgeben und ihnen die Hand schütteln, aber irgendwo an der Peripherie sind sie da und mischen mit. »Sie sind ein Narr«, sagte sie ärgerlich. »Jetzt reicht's mir allmählich. Aber sicher, ich mache nicht die Musik, die Sie gern hören. Jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Terry hat in der Nacht, in der Sylvia starb, mit ihrem alten Herrn gesprochen. Worüber? Was hat Ihr alter Herr zu ihm gesagt? Nun fahr du mal nach Mexiko und erschieß dich da, mein Junge. Die Sache muss in der Familie bleiben. Ich weiß, meine Tochter ist ein Luder.« Und von mindestens einem Dutzend besoffener Lumpen kann einem der Kragen geplatzt sein, dass er ihr das hübsche Lärvchen so zugerichtet hat. Aber das ist Nebensache, mein Junge. Dem Kerl wird's leid tun, wenn er seinen Rausch ausgeschlafen hat. Du hast es nett gehabt, und jetzt ist es Zeit, sich zu revanchieren. Der Name Potter muss so süß und frisch bleiben wie ein Bergpfeilchen. Sie hat dich geheiratet, weil sie eine Fassade brauchte. Jetzt, wo sie tot ist, braucht sie die dringender als je. Und die bist du. Wenn du es fertig bringst, einfach verschütt zu gehen und verschwunden zu bleiben, schön. Wenn sie dich aber finden, verabschiedest du dich. Auf Wiedersehen im Leichenhaus. Glauben Sie wirklich? Fragte die Frau in Schwarz mit trockenem Eis in der Stimme, dass mein Vater so redet. Ich lehnte mich zurück und lachte giftig. Wir können den Dialog hier ein bisschen aufpolieren, wenn das hilft. Sie raffte ihre Sachen zusammen und glitt die Sitzbank entlang. »Ich möchte Ihnen gern eine kleine Warnung mitgeben«, sagte sie langsam und sehr überlegt. »Eine ganz einfache kleine Warnung. Wenn Sie glauben, mein Vater ist ein Mann von dieser Sorte, und Sie laufen herum und posaunen Gedanken aus, wie ich sie eben von Ihnen zu hören bekam, so können Sie damit rechnen, dass Ihre Karriere in dieser Stadt – ganz gleich, ob in Ihrem gegenwärtigen Beruf oder irgendeinem beliebigen anderen, äußerst kurz ist und sehr jäh und plötzlich endet. Durchaus, Mrs. Loring, durchaus. Das höre ich von der Polizei, das höre ich von den Gangstern, das höre ich von Hinz und Kunz. Die Worte wechseln, aber der Sinn ist immer derselbe. Finger weg. Ich bin hierher gekommen, um einen Gimlet zu trinken, weil ein Mann mich darum gebeten hatte. Nun schauen Sie mich mal an. Ich bin praktisch auf dem Friedhof. Sie stand auf und nickte kurz. 3 Gimlets, doppelte. Vielleicht sind Sie betrunken. Ich warf zu viel Geld auf den Tisch und stand ebenfalls auf. Sie hatten 1,5, Mrs. Loring. Warum überhaupt so viel? Hat sie auch ein Mann darum gebeten oder war das alles ihre eigene Idee? Ihre Zunge ist selber ein bisschen locker geworden. »Wer weiß, Mr. Marlowe, wer weiß, wer kennt sich wirklich aus? Da drüben sitzt ein Mann an der Bar, der uns beobachtet. Ist das vielleicht jemand, den Sie kennen?« Ich sah mich um, überrascht, dass sie es gemerkt hatte. Ein hagerer, dunkler Typ saß auf dem letzten Hocker an der Tür. »Er heißt Chick Agostino«, sagte ich. »Er spielt Leibwächter bei einem Ganoven namens Menendez.« »Kommen Sie, wir legen ihn flach und tanzen ihm auf der Nase herum.« »Sie sind wirklich betrunken«, sagte sie kurz und wandte sich zum Gehen. Ich ging hinter ihr her. Der Mann auf dem Hocker fuhr herum und sah starr geradeaus. Als ich an ihm vorbei war, trat ich hinter ihn und langte ihm blitzschnell unter beide Arme. Vielleicht war ich wirklich ein bisschen betrunken. Er fuhr wütend herum und glitt von seinem Hocker. »Nimm dich in Acht, Bübchen«, knurrte er. Aus dem Augenwinkel sah ich, dass sie kurz vor der Tür stehen geblieben war, um zurückzublicken. Keine Kanonen dabei, Mr. Agostino, wie leichtsinnig von Ihnen. Es ist doch fast schon dunkel. Wenn Ihnen nun der Erlkönig begegnet? Pack dich, sagte er wild. Aua! Den Ausdruck haben Sie aber aus dem New Yorker geklaut. Sein Mund arbeitete, aber er rührte sich nicht. Ich ließ ihn stehen und folgte Mrs. Loring durch die Tür hinaus unter die Markise. Ein grauhaariger Chauffeur stand da und schwatzte mit dem Jungen vom Parkplatz. Er tippte an die Mütze, ging weg und kam mit einer aufgedonnerten Cadillac-Limousine zurück. Er machte die Tür auf und Mrs. Loring stieg ein. Er schloss die Tür, als klappte er den Deckel eines Schmuckkästchens zu. Er ging um den Wagen herum zum Fahrersitz. Sie ließ das Fenster herunter und sah zu mir hinaus, halb lächelnd. »Gute Nacht, Mr. Marlowe, es war nett. Oder nicht? Wir haben uns ganz schön gestritten.« »Sie meinen, Sie haben sich. Und die meiste Zeit mit sich selber.« »Das ist der Lauf der Welt. Gute Nacht, Mrs. Loring. Sie wohnen nicht hier in der Gegend, oder?«
»Eigentlich nicht. Ich wohne in Idle Valley, am anderen Ende des Sees. Mein Mann ist Arzt.« »Kennen Sie da zufällig Leute namens Wade?« Sie runzelte die Stirn. »Ja, ich kenne die Wades. Warum?« »Warum ich frage? Es sind die einzigen Leute in Idle Valley, die ich kenne.« »Ich verstehe. Ja, dann nochmals gute Nacht, Mr. Marlowe.« Sie lehnte sich in den Sitz zurück und der Cadillac surrte artig und glitt davon in den Verkehr auf dem Strip. Als ich mich umdrehte, prallte ich fast mit Chick Agostino zusammen. »Wer ist denn die Puppe?« griente er. »Und wenn Sie das nächste Mal Witze reißen wollen, dann gehen Sie woanders hin.« »Keine, die auf Ihre Bekanntschaft Wert legen würde«, sagte ich. »Okay, Schlauberger. Ich habe jedenfalls die Autonummer. Mandy will solche Kleinigkeiten immer ganz gerne wissen.« Eine Wagentür flog plötzlich auf und ein Mann, über 2 Meter groß und mehr als halb so breit, sprang heraus, warf einen Blick auf Agostino, tat einen langen Schritt und packte ihn mit einer Hand bei der Kehle. »Wie oft soll ich euch miesen Strolchen noch sagen, ihr sollt euch nicht da rumtreiben, wo ich esse?« brüllte er. Er schüttelte Agostino und schleuderte ihn dann quer über den Bürgersteig gegen die Wand. Chick sackte zusammen und hustete. »Das nächste Mal«, schrie der riesige Mann, »kriegst du einen Denkzettel, da kannst du Gift draufnehmen. Und glaub mir, mein Junge, du wirst eine Kanone in der Hand haben, wenn sie dich aufsammeln.« Chick schüttelte den Kopf und sagte nichts. Der große Mann warf mir einen taxierenden Blick zu und grinste. »Schöner Abend«, sagte er und schlenderte in die Bar. Ich sah Chick Agostino zu, wie er sich aufrappelte und wieder ein bisschen Fasson gewann. »Wer ist denn Ihr netter Freund?«, fragte ich ihn. »Der große Willie Magoon«, sagte er heiser. »Ein Arsch mit Ohren von der Sittenpolizei. Hält sich für unwiderstehlich.« »Sie meinen, er weiß es nicht genau?«, fragte ich ihn höflich. Er sah mich mit einem leeren Blick an und ging davon. Ich holte meinen Wagen vom Parkplatz und fuhr nach Hause. In Hollywood ist alles möglich. Schlechthin alles.